einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hallo, ihr auch im Publikum.
Na?
Hallo.
Hallo, lieber Chat da draußen. Wir sind hier immer noch live auf der Gamescom. In Halle 10.1 kommt vorbei. Genau, und wir haben jetzt einen wunderschönen Talk für euch vorbereitet. Denn ich habe hier, ihr seht es schon, ganz tolle Gäste dabei. Und wir reden zusammen mal ein bisschen über den aktuellen Stand der Action-RPGs. Es wurde jetzt gerade, Path of Exile 2 kriegt ein riesen Update jetzt noch. Und wir gucken uns mal an, was es denn allgemein mit dem Genre aktuell auf sich hält. Ich würde mal euch sich jeweils selber vorstellen lassen. Wir fangen mal ganz links außen an. Magst du dich einmal vorstellen?
Ja, super gerne. Ich bin der Chazul. Ich spiele Action-RPGs und MMO-RPGs. Sind beides meine Genre, in denen ich unterwegs bin. Und streame in Vollzeit seit einigen Monaten auf Twitch und bin auf YouTube zu finden.
Vielen Dank.
Ah, ich bin der Nächste?
Du bist der Nächste.
Alles klar. Also, hallo, ich bin Jesse Rocks. Und ich mache alles, was mit Diablo zu tun hat, BOE und Sonstiges. Also im Internet einfach Jesse Rocks eingeben, ihr landet garantiert bei mir. Und habe immer einen guten Witz am Start.
Awesome. Also Humor ist ja sehr subjektiv. Ne?
Das sagst du,
ja. Hast du mir nicht gerade vorhin noch erzählt, dass du für ein Humor-Videos 3 Klarstellungsvideos machen musst, weil der Witz ernst genommen wurde?
Ich wurde von GameStar gebeten, hier nicht über die Stränge zu schlagen.
Magst du dich auch noch mal vorstellen?
Hallo, mein Name ist Maurice Weber. Ich habe auch keinen guten Humor. Streame auch auf Twitch und spiele auch ab und an Action-RPGs. Nicht ganz so intensiv wie diese beiden Herren. Es muss ja auch noch Platz für Strategiespiele bleiben. Aber auch sehr gerne.
Ich merke schon, ich bin mit meiner Expertise komme ich gar nicht gegen euch an. Aber das ist ja auch gar nicht so schlimm, weil ihr sollt ja die meiste Zeit hier reden. Ich spiele mich ja zu. Nein, also. Action-RPGs, erstmal ziemlich weit gefasster Begriff. Also, ihr habt es gerade schon so ein bisschen eingeordnet, was ihr so zockt. Was mögt ihr denn an einem Action-RPG? Also, du hast zum Beispiel gerade gesagt, dass du auch so öfter so in die MMO-Richtung gehst. Magst du so ein bisschen erzählen, was bei dir bei Action-RPGs so die Faszination ist, was dich am meisten interessiert?
Ja, also Action-RPGs haben für mich eine super Zugänglichkeit. Im Idealfall eine schöne Progression von Anfang an, sodass man wirklich auch mit einem eher geringen Zeitaufwand, gerade im Vergleich zu einem MMORPG, wirklich eigene Fortschritte sieht. Und diese Faszination von ich spiele diese Inhalte, ich levele, ich sammle tolle Dinge, mein Charakter verbessert sich. Ich bin vielleicht auch gar nicht darauf angewiesen, mit anderen Leuten zusammenzuspielen, sondern ich kann das wunderbar auch alleine für mich machen, wenn ich das möchte. Und das ist für mich einfach so eine Faszination, die ein Hack'n'Slay, ein ARPG auch von einem MMORPG unterscheidet. Ich mag beides sehr gerne, aber während das eine dann halt doch eher auf gemeinsames Spielen und größeren Zeitaufwand ausgelegt ist, geht es bei ARPGs quasi von Minute 1 an los. Und es begeistert mich einfach.
Okay.
Ich finde es schön, wie im Chat Jesse direkt erkannt wird als der Story-Skipper.
Ja, das ist mein Beiname.
Das ist, wie man dich, das ist eigentlich, wofür du
bekannt
bist.
Magst du darauf eingehen?
Nein, möchte ich eigentlich.
Ja, dann lass mich raten, bei Action-RPGs gefällt dir nicht die Story am besten.
Ich wusste auch nicht, dass es die gibt, weil du kannst ja bei jedem Video, bei jeder Cutscene auf Escape drücken, weil du kannst ja nicht 5 Minuten warten, dir ein Video anschauen, das ist ja alles Zeit, die du verlierst.
Ah, ja.
Also, das machen dann nur spezielle Menschen. Maurice.
Ja, das stimmt.
So kann es gehen.
Aber magst du dann erzählen, was du stattdessen an dem Genre so gerne magst?
Stattdessen, die Wahrheit ist, leveln und looten. Es ist ganz simpel. Laufen, Monster schnetzeln, stärker werden. Es ist eben diese Loot-Spirale, die sich ergibt aus diesen Art von Spielen, ist auch eine super entspannte Sache. Ob man es jetzt 10 Stunden pro Tag braucht, ist eine andere Frage. Es reichen auch 9. Aber das ist so in diese Richtung, glaube ich, ganz gut.
Ja, kurz Mittagessen zwischendurch.
Und ja, natürlich. Und mal kurz auf die Luft. Also, das muss man natürlich sagen.
Maurice, bei dir, du hast gerade schon gesagt, dass du auch sehr, sehr gerne Strategiespiele spielst. Aber du kommst trotzdem immer mal wieder zu unterschiedlichen Action-RPGs zurück. Was zieht dich da wieder hin?
Ich hatte witzigerweise gerade gestern mit Miles von CD Projekt ein Gespräch über Cozy Games.
Ja.
Ich verspreche, das führt am Ende zu Action-RPGs. Wo es darum ging, bei welchen Spielen man gut abschalten kann. Und er und ich waren uns beide einig, bei Cozy Games eigentlich nicht,
weil die oft, ich will jetzt auch gar niemanden beleidigen, aber mir dann doch ein bisschen zu wenig Spielmechanik haben und das für mich nicht entspannend ist.
Ja.
Und Aufbauspiele und Hack and Slays haben für mich beide gemeinsam, dass sie eine schöne Mischung aus, du musst schon intellektuell dabei sein, weil du planst zum Beispiel dein Bild oder deine Stadt oder sowas, aber du hast auch immer wieder zwischendrin Phasen, wo das, was du jetzt von Minute zu Minute machst, eigentlich sehr relaxend ist. Du klickst auf was und es platzt. Und dann levelst du auf und dann denkst du wieder kurz, okay, der Skillpunkt, wohin? Und dann wieder, okay, und jetzt wieder ein bisschen stumpf ballern. Und das ist für mich tatsächlich Entspannung, weil du kannst runterkommen, aber nicht so sehr, dass dein Geist ständig zu 5 anderen Sachen wandert.
Ja.
Ich müsste ja gerade noch Folgendes arbeiten. Ja. Ich muss schon dran denken, wo mein nächster Skillpunkt hingeht. Und das ist für mich das perfekte, ist komisch vielleicht. Also für mich ist Path of Exile mehr Entspannung als Cozy Games. Path of Exile ist eins meiner Cozy Games. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich hoffe, es ergibt vielleicht manche Sinn.
Ich kann dem ganz schön folgen. So ist es nicht.
Ich weiß nicht, ob ich dich richtig am Ohr habe. Path of Exile ist dein Cozy Game.
Eins meiner Cozy Games, ja.
Okay. Du meinst, weil diese 1825 Skillpunkte so entspannend sind, wenn man sie sieht.
Ja, man macht sie ja einen nach dem anderen.
Ich weiß, warum wir weit auseinander sind.
Ja. Ja, ich wollte vielleicht mal, wir sollten den Jonathan mal wieder einladen für ein Interview. Ich sollte ihm diese These mal pitchen.
Ja, da auf jeden Fall, ja, das finde ich gut, ja. Das ist Chazul, rette uns.
Ja.
Diablo 4 läuft jetzt gerade in der 9. Season. Die 10. startet, glaube ich, im September, wenn ich mich nicht irre.
Genau.
Path of Exile 2 ist seit ein paar Monaten im Early Access. Jetzt soll ein Riesen-Update kommen. Jetzt ist gerade noch Titan Quest 2 erschienen. Wie würdet ihr denn jetzt so aktuell sagen, wie gut geht es gerade dem Genre Action-RPGs an sich? Hat da jemand eine starke Meinung zu?
Aktuell sehr schlecht, weil ich mag sehr wenig Klicks. Also von dem her, Diablo ist in einem relativ harten Tief, obwohl ja. Die Seasons nicht so schlecht sind, aber sie haben keinen Aufhänger, was die Leute zurückbringen.
Ja.
Das Add-on, wo ein Freund von mir schon gehört hat, was das beinhalten wird, ist jetzt auch nicht vielleicht in so einem Scale, wie sich die Community das vielleicht gleich am Anfang erwartet. Also es
jetzt
fehlt
kommt wieder dein mysteriöser Freund wieder, der alle Insider-Infos immer hat.
Das, ja, keine Ahnung.
Komisch, also wo der die immer her hat.
Ja, er arbeitet dort.
Also John Diablo ist das.
Genau.
Johnny Diablo.
Also es ist halt sowas, die Community hat eine sehr hohe Erwartungshaltung, eben jetzt speziell an Diablo. Diablo 4, wo es rauskam, war es gut. Es wurde zweimal umgebaut.
Ja.
Und es fehlen so Knackpunkte. Und die letzten Sachen, die groß geändert wurden, man sieht es auch gerade diese Season-Anpassungen, Season-Passes, das klingt zwar ganz nett, aber bringt die Leute eigentlich nicht zurück. Also Maurice ist mein Benchmark. Maurice ist mein Diablo-Benchmark. Also, spielst du die neue Season? Dann fragt er, was gibt es? Dann zähle ich so auf, meint er, da müsste ich es aber nochmal installieren. Und das ist halt ein bisschen schade. Also ich hoffe schon, dass sie die Kurve kriegen, weil generell das Genre profitiert, wenn es viele gute Spiele gibt.
Ja.
Und aktuell ist halt BOE jetzt das neue Flaggschiff. Wir hatten am Mittwoch die Ankündigung. Es ist keine neue Klasse dabei.
Okay.
Das ist ein bisschen schade, aber es wird so viel umgebaut, dass das gesamte Game im Kern geändert wird, dass es viel mehr Tiefe bekommt und viel mehr Spielspaß. Also ja. Wir hatten da schon die ein oder andere Nerd-Runde. Und das, glaube ich, wird dem Genre auch sehr gut tun. Also ich denke, wir nehmen Fahrt auf.
Magst du das einmal erläutern, was du glaubst, was dieses Update alles verändern soll? Jetzt nicht im Detail natürlich, aber
ja,
so grob.
Also ganz grob ist, man konnte in Path of Exile 2, die Levelphase war die ersten 3 Akte und dann nochmal die ersten 3 Akte. Und jedes Mal bei jeder Klasse genau gleich. Das haben sie geskippt jetzt. Du machst die ersten 3 Akte, es kommt ein neuer Akt 4. Okay. Und danach haben sie was angepasst. Wie hieß das? Weißt du das noch? Das
Interlude, diese Interlude-Parts, wo du dann eben einen vereinfachten Zugang ohne lineare Storyline hast, um einfach darüber ins Endgame zu kommen.
Genau, also das wird auf jeden Fall dazu führen, dass der Level-Part schon mal deutlich interessanter ist. Die Spielbase wird erhöht vom Tempo, weil du jetzt die Möglichkeit hast zu sprinten. Das war einer der größten Kritikpunkte in diesem Game. Du bist zu langsam.
Ja.
Wie Movies meinte, die Monster sollen platzen, aber wenn ich eine Minute von einem Monster zum nächsten brauche, dann ist es halt nicht so geil.
Ja.
Und dann gibt es ganz viele Anpassungen im Endgame und im Skillsystem. Man kann jetzt Support-Games mehrfach einsetzen. Also die erste Headline war bei Path of Exile immer so, es gibt so diese Skillung mit diesem Support-Game, du musst dich entscheiden.
Ja.
Und von der Schiene fahren sie ab. Also kurz und knapp, Jonathan wurde überstimmt, dass seine Version des Games nicht die Version der Community ist. Und jetzt machen sie ein Community-like-Update. Und jetzt schauen wir, wie gut das passt. Und mein persönlicher Favorite, es kommt eine Art Auktionshaus rein, weil das Trading ist in GAP. Sie
machen endlich echtes Ingame-Trading. Das ist, glaube ich, eine der geilsten Neuerungen. Das Lustige ist, viele dieser Neuerungen klingen so hart wie Nerd, Klein, Klein.
Ja,
ne? Aber jede einzelne, also auch, okay, mehrere Skill-Gems kannst du benutzen, also den gleichen mehrfach.
Ja.
Das ist so fundamental, dass du alle Builds neu denken musst. Ich bin sehr gespannt, wie das wird.
Also,
ich habe im Gegensatz zu euch noch, kam während der Gamescom nicht dazu, diesen riesigen Berg an Patchnotes komplett durch. Ihr hattet ja eine Watchparty dazu, das heißt, ihr kennt das alles schon. Ich bin super gespannt. Die eine Hoffnung, die ich habe, haben Sie dazu was gesagt? Wollen Sie trotzdem, dass gerade zur Levelphase weiter diesen Semi-Souls-Schwierigkeitsgrad behält oder soll man da mehr durchrushen können? Weil das war ja auch sehr umstritten.
Also dazu haben Sie jetzt konkret nichts gesagt, dass Sie Bosse jetzt vereinfachen oder ähnliches. Aber gerade dieses Sprinten, was Sie eingeführt haben, was ja auch ohne Ausdauer funktioniert, das haben Sie halt explizit mit dem Hintergedanken auch eingeführt, dass du eben schneller über die Maps kommst, dadurch auch schneller durch die Kampagne
kommst. Aber das finde ich auch legitim. Also schneller bewegen durch die Waterways-Map zum Beispiel. Ja. Ne? Das wäre doch nett, wenn das vielleicht ginge.
Die ist wenigstens im Patch 02 schon mal ein bisschen komprimiert worden.
Aber ganz ehrlich, die war immer noch lächerlich.
Ja, es ist also extrem lang. Absolut, absolut.
Das ist richtig, ja.
ihr habt es gerade, oder du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, dass Diablo 4 gerade so ein bisschen versinkt so ein bisschen oder nicht so ganz aus dem Pott kommt. Dafür jetzt PoE. Was sind denn so Trends im Genre, wo ihr sagt, okay, sowas würde jetzt das Genre so ein bisschen und auch eventuell einem Diablo 4 so ein bisschen aus dem Quark helfen, so ein bisschen so helfen, das nach vorne zu treiben. Gibt es da Spiele im Action-RPG-Genre, die so ein bisschen das Ganze vorantreiben? Ich möchte jetzt nicht ganz revolutionieren sagen, aber was sind gute Trends, die ihr beobachten könnt?
Willst du Titan Quest machen und du machst Last Epoch?
Können wir machen. Ich wollte jetzt witzigerweise gerade eine Sache sagen, weil du revolutionierend gesagt hast, die von PoE kam, aber jetzt in den beiden auch drin ist, die WASD-Steuerung. Das war ein experimentelles Ding, was PoE 2 gemacht hat. Ich weiß noch, wie wir letztes Jahr Jonathan hier auf der Bühne hatten und er so, ey, spiel doch bitte mal mit WASD. Und ich so, Jonathan, das ist ja weird, was soll denn das?
Ja.
Und dann habe ich es gespielt und ich fand das so geil. Man kannst du unabhängig laufen, zielen und angreifen. Und jetzt machen es alle.
Mhm.
Jetzt macht's PoE. Last Epoch hat's drin, Titan Quest hat's drin. Ich weiß nicht, ob Diablo 4 schon irgendwas dazu gesagt hat oder ob es noch kommt. Aber auf einmal ist WASD-Steuerung nach all den Jahren der neue Weg.
Sogar bei League of Legends. League of Legends hat jetzt WASD-Steuerung.
Stimmt.
Das seit 15 Jahren. Nach 15 Jahren haben sie jetzt auf einmal gesagt, nee, wisst ihr was, wir bieten das jetzt an. Und natürlich muss niemand. Was mich total, also normalerweise würde ich sagen, ja, bei irgendeinem Spiel, das ändert sein Steuerungsschema, ist mir wurscht. Aber gerade bei sowas wie League, was halt so etabliert ist, fand ich das auch echt krass. Aber das ist auch echt ein Ding. Viele sind halt WASD einfach gewohnt.
Mhm.
Und dann ist der erste Schritt, ja, ich muss mich mit der Maus bewegen. Was ist das denn?
Ja.
Das kann schon sehr, sehr abschreckend sein für viele.
Also das Besondere für mich an diesem Thema WASD-Movement ist halt vor allem das, dass viele Leute extrem großen Wert mittlerweile darauf legen und viele Leute in ARPGs und Hack'n'Slays überhaupt einsteigen, weil sie mittlerweile mit WASD steuern. Und ehrlicherweise, das geht ja so weit, dass du eigentlich mit WASD mittlerweile das bessere Erlebnis hast, eben dich besser, diffiziler bewegen kannst, gleichzeitig steuern, casten kannst, als was mit der Maus der Fall ist. Und auch wenn ich, was Hack'n'Slays angeht, immer Purist bin, das ist für mich Maussteuerung, fertig. Aber ich muss schon anerkennen, da scheint gerade ein gewisser Wandel drin zu sein.
Also ich wurde halt wirklich überzeugt, als man in PoE, gerade bei manchen von den schweren Bossen, ist halt in der Bewegung schießen, wenn du Zauberer bist zum Beispiel, und das unabhängig machen zu können, ist geil. Aber Jesse, du wolltest, glaube ich, noch ein, bevor du an uns abgegeben hast, wolltest du ja direkt noch was sagen, oder?
Ich hab's leider vergessen.
Du hast es vergessen, jetzt habe ich dich abgelenkt.
Ja, das stimmt. Vielleicht fällt es mir nochmal
ein. Aber du wurdest gerade auf
Trend. Welcher Trend könnte Diablo 4 voranbringen, war, glaube ich, so ein bisschen.
Ach, ja, oder allgemein. Also wir haben
das
jetzt
Diablo 3-Auktionshaus, das könnte man doch wieder mal zurückbringen. Nee, also bei Diablo 4 ist, ich glaube, also generell in diesem Genre, es gibt halt so diverse Klassen, die man erwartet. Also wenn du halt vielleicht sowas wie so eine Richtung Paladin kommen würde, fällt mir jetzt gerade spontan ein. Und dann wäre das vielleicht so etwas, dass man so auf die Nostalgiekarte setzt. Ne? Dass man dann hofft, okay, wir holen uns jetzt mal die Leute zurück aus D1, D2, wir bringen vielleicht auch noch irgendwie so ein Feature-Set, was man aus Diablo 3 kannte, was die Leute als Standard empfanden, ein. Aber was mich, ich halt schade finde, Diablo war eigentlich die Leitmarke von dem Genre, weil Blizzard hat vorgegeben und die anderen haben nachgetanzt. Und jetzt sind die ein bisschen ideenlos. Und das finde ich schade und deswegen, ich habe es auch im Chat schon gelesen, es gibt so ein Spiel, wir waren da drinnen in so einem super Early Access irgendwas, dieses Moonbeast Game, ich weiß nicht, es hat noch keinen Namen, das Spiel, aber es ist von den alten Diablo 1, Diablo 2 Machern, also da haben sich diese ehemaligen Blizzard North Leute zusammengeschlossen und gesagt, jetzt machen wir wieder mal ein richtiges Game. Und das war in so einer unfertigen Phase, was den ganzen PC zum Schmelzen gebracht hat, von der Idee her gigantisch. Also das war der Ansätze, wo du gleich gesagt hattest, Tareth hat mich draufgebracht.
Okay.
Also wenn Tareth sagt, er jetzt als Gaming Dad hat 3 Tage durchgespielt, dann musste das überlegen und installieren. Und
was macht das so besonders?
Zum Beispiel,
es ist, genau, bitte.
Ne, fang du. Zum Beispiel, dass du auch die Möglichkeit hast, einfach zum Beispiel Zauberspells auf die Erde zu ballern, dann wird Erde abgetragen und du kannst wirklich so eine Erdkuhle quasi bauen, wo du dann Mob reinlaufen lässt, wo du von oben runter fightest oder du kannst springen, Doppeljumps machen und so weiter. Es fühlt sich einfach mal sehr frisch an.
Also es ist nicht.
Ich schreibe euch nachher mal, wo ich das herbekomme.
Ja,
das
oder was dir vielleicht gut gefällt, du hast halt dann so ein Lavagebiet, aber es ist ein Fluss daneben, dann schießt du ein paar Mal am Boden, machst eine Brücke, dann rinnt der Fluss ins Lavagebiet und löscht alles. Krass. Es gibt so Physik-Simulation dabei. Bitte?
So Physik-Simulation.
Ja, genau, also ist alles dabei. Also es ist basierend, hoffentlich sage ich es nicht falsch, bitte, also ihr habt das nicht von mir. Es sind nicht Pixel, sondern Voxel. Und deswegen kann man das, und es ist beim Spielen ein bisschen beschissen, weil du natürlich, wenn du irgendwo springst und der Schuss daneben geht, du nicht das Monster triffst, sondern den Boden und dann hast du ein Loch im Boden, aber nicht das Monster getroffen.
Ja.
Aber es ist bei einem Dungeon, wenn du siehst, ich bin jetzt falsch gelaufen, dann schlägst du die Wand durch und bist im nächsten Gang und musst nicht komplett rumlaufen. Also es hatte wirklich, also wenn wir angesprochen sind von so einem unfertigen, hässlich aussehenden Early Access, dann das ist, also die müssen sich zusammenreißen. Also Diablo Blizzard, das ist etwas, die sind auch gut gefoundet, also ich glaube, die hatten gleich mal 5 Millionen, nur weil sie den Namen hatten. Also das ist auf jeden Fall
geil.
Maurice möchte das Game spielen.
Ja.
Ich werde dich sofort connecten, Maurice ist
geil. Aber ich wollte nochmal drauf eingehen, weil was du vorher gesagt hast, dass ich da so dein Benchmark bin, ob mich eine neue Season genug interessiert. Da sehe ich genau ein bisschen das Problem, was du auch gerade gesagt hast mit Ideenlosigkeit. Ich glaube, wir sind uns da auch einig. Diablo 4 ist eigentlich nicht so schlecht, wie es gerne gemacht wird. Also es gibt ja landläufig, auch ich glaube, Vitablo hat da auch viel mitgegeben, das Spiel ist kompletter Crap, wir wurden alle gescammt, Blizzard hätte uns das Addon schenken sollen, so schlecht war das. Und ich finde, das stimmt alles gar nicht. Mit Diablo 4 kannst du immer noch viel Spaß haben. Das hat eine okaye Reihe an Aktivitäten, jetzt verglichen damit, dass bislang das beste Endgame von Diablo war 3 mit eigentlich nur Rifts. Da hast du schon mehr. Es fühlt sich gut an zu kämpfen, es macht Spaß. Aber wenn du halt dann hörst, okay, die neue Season ist, diesmal heißen die Zufallspowers Horadrim und die Heldheit ist jetzt grün. Und dann siehst du aber, Path of Exile, ja, hier haben wir 5 Änderungen, die eigentlich alles verändern, wie du spielst, plus ein neuer Akt und so. Ich meine, klar, das ist noch im Early Access, die müssen noch ein bisschen mehr liefern, aber ist bei mir halt schon so, bei Path of Exile denke ich mir, boah, geil, ich freue mich so auf Freitag,
ja,
da geht's so ab.
Es ist halt
bei Diablo höre ich so, ach so, schon wieder so eine Season. Ja, ich meine, ist nett, aber ich meine, kriege ich das unter zwischen PoE 2 und nächsten Monat oder kommt ja dann Anno und sowas? Ja, nee, ist halt dann gerade nicht ganz gut genug. Mhm. Und weil du auch das sagst, war vorher ein bisschen ein Witz, aber es steckt ja ein wahrer Kern drin. Wenn jemand wie du mit Diablo 4 keine guten Klicks mehr machst, so blöd das jetzt klingt, das klingt jetzt super entitled nach Influencer, ich weiß, aber du hattest zum Launch von Diablo, was war es, 40.000 Zuschauer oder sowas? Und wenn jetzt da Leute nicht mehr bei dir das Spiel super interessiert, dann hat das Spiel ein Problem, weil dann zeigt das, dass selbst die Kern-Community nicht mehr sich denkt, boah geil, neue Season, da muss ich direkt einschalten, was gibt's, wie geil.
Ja, das ist aber nicht das fehlende Interesse, weil die Leute kommen, wenn eine neue Season startet, gehen die Zahlen ja trotzdem rauf und die sagen so, Jesse, sagen wir was Neues. Schau, es gibt die Power. Ja, es gab doch letzte Season Power und die Season davor eine Power und die Season davor eine Power und die davor. Und jetzt kommen noch 4 Seasons, wo jede Season eine Power hat. Dann sind die raus. Also, und Diablo hat halt das Problem jetzt mit PoE. Der PoE-Ankündigungsstream geht eine ganze Stunde ohne Gelaber, nur Facts. geschnittenes Video-Facts. Und Diablo hatte im direkten Vergleich, hatten die halt PowerPoint-Folien und die Leute waren selbst nicht so motiviert. Also es, da fehlt es ein bisschen.
Die Präsentation auch so ein bisschen.
Ja, ja? Genau, da fehlt so ein bisschen das Feuer. Also da merkst du halt so bei BOE, die sind hart dahinter. Aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass die nochmal Fahrt aufnehmen. Aber es ist natürlich auch klar, sie ändern Grundsysteme, wie zum Beispiel Dungeons und jetzt kommt die Helltide oder nee, Infernal Hordes Änderungen, also alle Sachen, die sie ins Add-on übernehmen werden. Das heißt, also wir haben jetzt eigentlich nur eine Beta, bis das Add-on dann eins draufsetzt. Und der Freund, der ja vielleicht schon weiß, was da ist, da wird es dann schon auch ein bisschen spannend. Die Frage ist nur, ob es der Community gerecht wird. Weil wenn man nämlich den Maurice fragt, der Maurice, was muss denn mindestens im Add-on drin sein? Da bringt er sowas wie, ja, den Paladin möchte ich mindestens haben. Und dann möchte ich eine gute Story haben. Und wo ist eigentlich Diablo? Also der Suche. Und wie sieht es denn eigentlich mit sowas aus wie, keine Ahnung, Sets oder irgendwas anderes?
Nee, Sets finde ich doof tatsächlich, aber mit allem anderen hast du recht.
Ja, also.
Und man muss auch noch dazu sagen, das ist glaube ich auch nochmal Schwierigkeit, wie gut landet es, weil ich fand Reaper of Souls, Vessel of Hatred, hatte ja einige coole Sachen, zum Beispiel noch ein neuer Endgame-Modus mit der Unterstadt und sowas. Aber wenn du halt dann auf der Zielgeraden dir so einen Schnitzer leistest wie die neue Klasse ist literally, was war es, 100 Mal so stark wie die anderen, dann ist halt so, ja, es ist halt jetzt sinnlos. Mhm. Und auch, wir haben neu gebalanced, dass es höhere Schwierigkeitsgrade gibt für die Levelphase und so. Ja, aber auch da, es ist egal, wenn alle die eine neue Klasse spielen, die so stark ist. Okay, es gibt ein krasses neues Story-Kapitel, geilste Rendersequenz, die Diablo je hatte, diese Mephisto-Traumsequenz. Aber die Story war dann scheiße und hat in der Mitte aufgehört. Ich werde nie vergessen, warst du das oder war es Vitablo?
Das war Vitablo.
Vitablo war es, der, nachdem er die Review-Version von Vessel of Hatred gespielt hat, den Diablo Community Manager angeschrieben hat, du, ich glaube, ich habe einen Bug, die Story hört bei mir einfach auf. Und dann, nee, das ist das Ende der Story vom Add-on. Also, selbst wenn du grundlegend die richtigen Inhalte machst, darfst du dir halt als Blizzard so einen Schnitzer nicht erlauben, weil lange Zeit, glaube ich, war halt auch so, die Konkurrenz schläft. Die Konkurrenz schläft aber nicht mehr. Wir haben Period 2, wir haben Last Epoch, wir haben Titan Quest 2, wir haben jetzt hungrige andere Spiele, die Bock haben, den Genre-Thron sich zu holen und PoE steht, also hat ihn jetzt eigentlich.
Ja,
oder?
Das Problem
also,
ist...
Würdet ihr sagen, inzwischen haben sie den?
Ja, das Problem ist, Diablo hat auf die Karte gesetzt, BOE ist ein Nerd-Game. Niemand spielt ein Game mit 7000 Skillpunkten und so eben von der Story harte Bosse, dass du den Endboss, weiß ich wie oft, probieren möchtest. Aber wo das im Dezember in Early Access gegangen ist, haben die erst gemerkt, oh, wir haben uns geirrt. Weil, was viele nicht wissen, auf Twitch hatte BOE mehr Viewer als Diablo zum Release. Also all solche Geschichten und dadurch, dass jetzt durch BOE es auch akzeptiert wurde, es kann ruhig härterer Content sein, haben die jetzt ein bisschen ein Problem.
Ja.
Weil die Leute, wenn du das mal gelernt hast, ich meine, wir haben BOE angelernt und so, es ist, die Einstiegshürde ist noch hoch, also daran arbeiten sie, aber wenn die Leute da mal drüber sind, dann haben sie halt richtig im BOE gewonnen, weil du weißt, alle 13 Wochen oder jetzt sind es alle 4 Monate, liefern die eine Season und zwar 40, 50 Seiten.
Ja.
Und nicht nur irgendwas Seichtes. Und
ja. Wenn ich das ergänzen darf, es ist nicht nur so, es ist nicht nur PoE da. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch Last Epoch da, die auch für sich erkannt haben, dass sie sich ganz wunderbar vom Grad der Komplexität irgendwo zwischen einem Diablo und auch einem Path of Exile 2 etablieren können. Die haben eine sehr gute Season 2 kürzlich gebracht. Die haben jetzt auch wieder eine solide Season 3 gebracht. Also die Auswahl für Spielerinnen und Spieler, die dieses Genre mögen, die ist mittlerweile mit aktuellen Titeln halt einfach auch viel, viel größer, als das vor 1 oder 2 Jahren noch war, wo du dann halt ein Diablo 4 hattest, was eher ein bisschen casual-orientierter, zugänglicher gestaltet ist, oder halt ein Path of Exile 1, wo es unglaublich schwer ist, mit all der Content-Fülle nach diesen vielen Jahren überhaupt mal einen Zugang zu finden.
Ja.
Und ich glaube, das hat sich ja auch ganz wesentlich geändert jetzt im letzten Jahr.
Ich habe mir aufgeschrieben, dass Last Epoch dein Game ist, so ein bisschen.
Der macht Werbung dafür, Maurice. Also mach ich BOE 2, du musst Diablo 4 nehmen.
Verdammt!
magst du noch ein bisschen mehr über Last Epoch erzählen?
Was? Sag, warum das Crafting das Beste ist, dass du überhaupt in den
Zum Beispiel, also warum ist dieses Spiel so besonders?
Ja, Last Epoch ist ja gegründet worden im Prinzip von 2 PoE 1-Spielern. Die haben sich 2018 gedacht, Mensch, es gibt bei POE 1 so ein paar Sachen, die uns stören. Wir machen ein Kickstarter-Projekt. Wir bauen uns jetzt ein ARPG. So, das ist natürlich erstmal ein sehr ambitioniertes Ziel, so zu zweit das Ganze zu machen. Und tatsächlich ist das Game dann 2020 in den Early Access gegangen, ist über die Jahre immer kontinuierlich weiterentwickelt worden, hat größere Patches bekommen, kleinere Patches bekommen, hatte aber immer eine sehr treue und solide Community. Und das Spiel fühlt sich in vielen Belangen wie in Path of Exile 1 an, hat aber Dinge deutlich vereinfacht und zugänglicher gestaltet. Und gerade das Crafting-System beispielsweise, das ein Last Epoch drin hat, das gibt dir so viele Möglichkeiten, wenn du dich nur ein bisschen damit beschäftigst. Und es kommt für mich mit all den aktuellen Hack-and-Slay-RPG-Titeln eigentlich, kommt es daher mit dem geringsten RNG-Faktor. Also, okay, dass du wirklich am meisten selbst Einfluss auf das Crafting-Ergebnis nehmen kannst. Und das ist natürlich was, was, glaube ich, viele Spielerinnen und Spieler auch sehr zu schätzen wissen. Und ich sag mal, von der weiteren Entwicklung jetzt im Jahr 2025, die dritte Season ist da. Es war vorher ein kleines Indie-Studio, die sind mittlerweile gekauft worden von Krafton.
Was übrigens auch ein interessanter Punkt ist, ne, weil Krafton davor den Subnautica-Skandal hat.
Ja.
Und eine Woche später kam Last Epoch an, wir sind jetzt von Krafton gekauft. Interessanterweise hat aber der CEO von Last Epoch im Forum gesagt, und das ist wirklich, glaube ich, ein sehr cooler, leidenschaftlicher Typ nach meinem Eindruck, der Judd Kobler.
Ja.
Den hatte ich hier auf der Gamescom vor 2 Jahren auch getroffen und es war ein so geiles Gespräch, weil auf alle Fragen, wie wollt ihr Sachen, du sagst es schon, wie wollt ihr Trading sowas lösen, hatte der immer so gute Antworten.
Ja.
Und der hat gesagt, ich kenne die Interna von der Subnautica-Geschichte, ich mache mir keine Sorgen.
Okay,
also interessanterweise, okay, offenbar ist er, das wird jetzt noch vor Gericht verhandelt.
Mhm.
Aber ja, spannendes Ding, aber sprich weiter, das wollte ich nur kurz einwerfen.
Ja, genau, auf jeden Fall. Also die wurden jetzt halt von Krafton gekauft und die gehen auch sehr transparent damit um, dass sie halt sagen, ey, wir haben ein Finanzierungsproblem. Ja, das ist ein Buy-to-Play-Titel, der kostet 34 Euro. Du hast zwar einen Cosmetic-Shop drin, aber das ist wirklich sehr untergeordnet. Du hast kein Battle Pass, du hast keine Kauf-DLCs, nix. Und die wollen halt unbedingt auf die Konsolen. Und demnach sind sie jetzt auch auf der Suche nach einem Publisher gewesen, der ihnen da einfach auch unter die Arme greifen kann. Ich muss sagen, als ich zuerst hörte Krafton, war ich so, oh. Also eben wegen dieser Geschichte, die Maurice gerade erwähnte. Aber ich gebe dem jetzt mal eine Chance und vielleicht ist das eben die treibende Kraft, die auch dafür sorgt, dass sie jetzt die Mittel haben, ihr Team zu erweitern, Konsolen-Release anzugehen. Weil ich glaube, ein Konsolen-Release, was ja übrigens auch so eine Entwicklung aktuell ist, dass ARPGs auf Konsolen rauskommen.
Absolut.
Ich glaube, das ist immens wichtig für Last Epoch. Und das wird dem Game unheimlichen Zulauf bescheren.
Okay. Ich würde mal deine Meinung interessieren, weil ich habe Last Epoch damals zum Release auch sehr gerne gespielt und fand es in vieler Hinsicht eigentlich das beste ARPG. Also viele der Mechaniken sind die besten, die es. Zum Beispiel, ich liebe die Skilltrees für jede Fähigkeit. Jetzt habe ich dann die letzte Season gespielt. Die aktuelle hat jetzt während der Gamescom gestartet. Da kamen wir alle noch nicht dazu. Und ich habe gemerkt, Path of Exile 2 hat es mir ein bisschen kaputt gemacht, weil Last Epoch vom Balancing sehr noch mehr in diese Richtung gegangen ist. Bis zum frühe Mitte-Endgame ist es komplett Brain-AFK.
Ja.
Also du gehst eigentlich so kannst du durchgehen. Mhm. Und Path of Exile 2 hat das genaue Gegenteil gemacht, dass die Levelphase, viele sagen auch, die ist langwierig und nervig. Ich finde sie geil, weil sie spannend ist, weil sie schon anspruchsvoll ist. Ich habe gemerkt, Last Epoch, ich will nicht 10 Stunden Langeweile haben, bevor das eigentliche Spiel beginnt. Wie ist eure Meinung dazu?
Ja, also meine Meinung dazu ist ganz klar, das Spiel ist zu leicht aktuell. Der Schwierigkeitsgrad ist viel zu niedrig. Sie haben es mit 0.3 jetzt offenbar wieder ein bisschen angehoben, habe ich mir sagen lassen. Ich hoffe auch, dass es so ist, weil der Punkt ist halt einfach, das ist, keine Ahnung, wenn du jemandem sagst, ja, ich habe jetzt dieses und dieses Spiel 15 Stunden gespielt und es macht mir keinen Spaß. Und er sagt dir, ja, dann spielst du noch 15 Stunden ohne Spaß weiter, ja, und dann fängt es an, Spaß zu machen. Also da sind die Leute halt raus. Ne? Ich meine, so eine gewisse Herausforderung willst du ja auch einfach in der Levelphase haben.
Ja.
Und du willst den Spaß nicht erst ab einem Zeitpunkt haben, wo viele Spieler überhaupt niemals hinkommen, weil sie vorher damit aufgegeben haben.
Gerade für Genre-Neulinge eben, oder sowas.
Eben. Also das ist, da muss ich halt sagen, hoffentlich ist das so, dass sie es jetzt wieder ein bisschen angehoben haben, weil für meinen Geschmack ist es wirklich zu einfach.
Ja.
Mich würde auf jeden Fall noch eure Meinung interessieren zu Singleplayer versus fast MMO-like Action-RPGs.
Nein.
Weil das war ein Ding, ich habe auch Diablo 4 gestartet, ich glaube, ich habe die Hauptstory durchgespielt, aber ich gebe zu, ich bin dann niemand, der immer wieder durchspielt und die Seasons, das ist nicht so für mich. Aber mich hat so ein bisschen gestört, dass es diesen Multiplayer-Aspekt gab, weil ich dachte, aber Moment mal, ich bin doch hier der Held und nicht die anderen 20 Typen hier rumrennen oder wie auch immer. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Wie geht es euch da? Seid ihr lieber...
Thomas hat ja direkt eine succinkte Meinung geäußert.
Es gibt ein Problem. Ich glaube, man muss sich da ein bisschen entscheiden, möchte ich das als Solo oder als Multiplayer machen. Und das Schlimmste ist, wenn du beides falsch machst. Weißt du, dass du das eine nicht hast und dann brauchst du Ressourcen. In Diablo 4 gibt es einen Raid. Das weiß die Hälfte der Leute nicht, dass du einen anderen brauchst und du kannst eine Zitadelle spielen. Und es kam auch das Statement... Aus der Analyse weiß, dass 85%, Blizzard weiß, 85% spielen das Game solo. Hier habt ihr einen Raid, ihr braucht wen. Also ich finde das Open-World-Konzept und so, finde ich sehr schwierig, weil auf der anderen Seite ist, warum habe ich das? Du kannst in Diablo einen Clan oder eine Gilde machen, wofür? Du kannst das so solo machen, außer dem World Boss dann in der Gruppe. Also es fehlen die Activities,
ja.
Das heißt, du hast nicht die MMO-Sachen drin, wofür du das hättest. Und für die Solo-Player, du hast keine SSF-Mode oder so, weil es nicht umsetzbar ist, weil du ja die World-Bosse und so hast.
Ja.
Also sie haben es probiert, breit aufzustellen und ich glaube, das ist ein bisschen daneben gegangen. Also ich glaube, man muss sich da entscheiden.
Also anstatt es anstatt einen Modus für alle zu machen, ist ein Modus für niemanden geworden.
So es ist ein bisschen blöd, aber im Endeffekt ist es da.
Also es ist ja vielleicht ein bisschen drastisch gesagt.
Ist natürlich drastisch gesagt, aber es ist im Endeffekt genau so, die Leute, die sollen das spielen, was sie gern machen, aber das ist so ein System, was ist. Also es gibt ja auch ein anderes Diablo. Das ist Diablo Immortal. Also ich würde sagen, aktuell ist Diablo Immortal das beste Diablo, wenn man es ohne den Pay-to-Win-Aspekt und so sieht. Weil
die, da haut ja die Hot-Takes raus.
Ja. Ja, die haben 4 neue Klassen, die Activities, die du hast und so. Ich dachte, das ist ein Vorreiter für Diablo 4 und alles, was du schon Immortal spielen konntest,
ja,
auch die PvP-Szenen, werden die implementieren und gleich mitnehmen, weil das ist halt so da, ist halt alles nicht passiert. Und das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, das liegt daran, dass sie die Ressourcen brauchten, um das Game zweimal umzubauen. Und wenn es umgebaut wird und auch für mich die schockierendste Aussage, sie brauchen 6 Monate in Diablo 4 für eine Season. Also die haben mehrere Teams und so ein Team braucht 6 Monate für eine Season und da musst du fragen, was arbeitet ihr hauptberuflich? Also was passiert denn hier in 6 Monaten, wenn dann am Ende eine Power rauskommt, was ein Reskinning ist? Ist jetzt ein bisschen drastisch, also im Hintergrund wird schon daran etwas gedreht, aber es ist ein bisschen schade, also das kann man besser machen, BOE schafft es doch auch. Ich weiß nicht, Last Epoch, wie siehst du es? Wie viel kommt da?
Ja, also für mich ist halt der Punkt, wenn du MMORPG sein willst, wenn du Open World machst, ja, dann mach es so, dass sie auch Sinn ergibt. Und Diablo 4 beispielsweise finde ich die Open World einfach unnütz, weil du keine relevanten Inhalte da hast, weil du da keine wirkliche Zeit verbringst. Aber für mich ist auch so ein bisschen der Gedanke, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, dafür haben wir die Zeit nicht, aber was ist ein MMORPG? Also wo fängt MMO an, wo hört es auf? Ne? Und ich sag mal, ich habe gar nichts gegen Multiplayer-Modi oder Zusammenspiel, wie jetzt bei dem Raid in Diablo 4. Ich denke aber, in diesem Genre sollten Games so aufgebaut sein, dass ich es im Singleplayer, dass ich Solo alles erreichen, alles erledigen kann. Denn ansonsten, ich glaube halt, dieses Prinzip klassisches MMORPG geht zumindest für mich immer mit kontinuierlicher Charakterprogression einher. Also ich entwickle meinen Charakter immer, immer, immer weiter und bei einem Diablo, bei einem Path of Exile 2, Last Epoch, wie sie alle heißen, habe ich halt ein seasonal-basiertes Prinzip, Da spiele ich einen Charakter 2 oder 3 Monate, neue Season startet, ich starte einen neuen Charakter. Das widerspricht sich für mich so ein bisschen. Mhm. Ja.
Ist es zusätzlich jetzt noch, also Entschuldigung, hattest du da noch starke Emotionen?
Nee, also ich bin auch der Meinung, dass Diablo 4 leider da, glaube ich, auch recht viele Entwicklungsressourcen gesteckt hat in, das haben wir ja auch alle von Anfang an so ein bisschen kritisiert, in Systeme, die dem Spiel sehr wenig gebracht haben. Das könnte man ja vielleicht machen. Also ich glaube, es gibt ein Shared World Hack and Slay, also die, eine Version davon, die sehr cool ist und die damit viel macht, dass du ständig in Gruppenaktivitäten stolperst, die cool sind und Sachen wie Weltbosse, aus denen du viel mehr machst und bist ständig auf dem Weg zu der nächsten Aktivität in der Welt und sowas. Aber Diablo 4 ist halt nicht dieses Spiel, weil es irgendwie am Ende sich doch noch anfühlt. Es ist schon noch ein Diablo. Es hat einfach nur diese Welt, die halt da ist und die irgendwie vielleicht für die Kampagne ganz nett ist. So einmal durchlaufen, du hast wirklich dieses Gefühl, Sanctuary ist jetzt eine Welt und nicht eine Aneinanderreihung von Maps. Aber sie haben sehr wenig draus gemacht. Und ich glaube, was ihr beide vorher ein bisschen gesagt habt, wo Blizzard vielleicht auch ein bisschen die Zeichen der Zeit nicht gelesen hat. Jetzt kommt wieder der dumme Souls-Vergleich. Jedes Spiel wird mit Souls verglichen, aber ich meine was Tieferes. Ihr habt ja gesagt, so, sie haben gedacht, PoE ist ein Nerd-Spiel, auf einmal ist es so erfolgreich. Wir leben in einer Zeit, wo Spiele, die sich sehr fokussieren auf ein bestimmtes Nerdtum und davor keine Angst haben und nicht alles für alle bieten, sehr erfolgreich sind. Ja. Elden Ring, Baldur's Gate. Mhm. Die Leute haben Bock auf tiefe, komplexe, anspruchsvolle Spiele, die nicht versuchen, jeden Mainstream mitzunehmen, sondern die sagen, hier ist, was wir sind. Das ist unsere Zielgruppe. Dann merkst du, diese Zielgruppe ist viel größer als gedacht. Wenn du es einfach richtig geil machst und diese Faszination voll einfängst. Ja. Ich finde, PoE 2 ist ein weiteres Beispiel in dieser Reihe von Spielen, wo du merkst, oh, das ist viel mainstreamiger als gedacht. Claire Obscure, rundenbasiertes JRPG. Ja, aber die Leute haben Bock drauf, wenn es so geil gemacht ist. Es ist egal, dass es keinen Multiplayer gibt. Das ist nicht jede Kumpel. Es gibt nicht mal eine Minimap, aber who cares? Das ist geil.
Ja. Solche Spiele ziehen oft auch mich in Genres, die ich so noch gar nicht gespielt habe. Also ich höre, alle feiern Claire Obscure zum Beispiel jetzt. Ne? Ja, natürlich, jetzt zocke ich das auch. Obwohl ich normalerweise zocke ich keine JRPGs rundenbasiert, aber da haben jetzt alle von geschwärmt und dann gucke ich mir das auch an und finde es auch gut. Also
PoE 2 hat das, glaube ich, mit Hack and Slay auch ein bisschen geschafft.
Genau. Ja, genau. Also das war der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Und was die Leute wollen, sie wollen mal ein Spiel länger als ein Wochenende spielen. Und dafür muss es ein bisschen tiefer geben, weil dieses Game-Hopping, so 3 Tage interessant, nächstes Spiel, 3 Tage, nächstes Spiel. Sie haben halt auch mal Lust bei so einem, wie du es meintest, mit so einer Charakterentwicklung. Wenn ich jetzt hier meinen Charakter Tag für Tag stärker mache, dann soll der vielleicht auch ein bisschen länger gespielt werden, weil wäre ja auch schade sonst um die Zeit. Und das geht halt nur mit Games, die genügend Endgame bieten, damit das dann läuft. Werden wir rausgepiept?
Was war das? Nein, das war irgendwas.
Aber das war die Gamescom, so unverschämt.
Ach so.
Bitte zu Kassel 2.
Okay.
Wir sollen auf unsere Wertsachen achten.
Richtig.
Achtet ihr auch alle auf eure Wertsachen da im Publikum? Ne? Vielleicht sind hier Taschendiebe unterwegs.
Ja, ich glaube,
sind alles Ehrenleute hier. Ja.
So, wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Ich würde einmal noch ganz kurz auf Titan Quest 2 eingehen wollen. Ist es gerade erschienen? Habt ihr es schon gespielt?
Ja.
Ja. Klar.
Und? Was sagt ihr?
Viel zu kurz. Für den Early Access. Ich weiß, das sagt man aber nur, es ist mega gut, aber sehr schade, dass nach 6 Stunden alles vorbei ist. Also ich hoffe, dass das schnell vorangeht und ich glaube auch, dass es ein bisschen ein Konkurrent werden könnte für die aktuellen Spiele. Also lass mich überraschen. Ich war positiv überrascht.
Okay.
Ich fand es... du zuerst?
Also ich habe auch Spaß damit gehabt. Ich hatte auch vor einigen Wochen den Playtest schon mal gespielt. Ich würde da mitgehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es dem Game nicht gut getan hätte. Vielleicht noch, sie sagen ja, alle 3 Monate kommt ein größeres Update. Ob sie nicht vielleicht 3 Monate gewartet hätten und dann wenigstens mal 10, 11, 12 wirkliche Spielstunden drin gehabt hätten. Ich hatte auch das Gefühl, es ist sehr unbalanced aktuell noch in den einzelnen Klassen. Aber das Spiel ist super atmosphärisch. Ich glaube auch, dass das ein ganz hervorragendes Story-ARPG sein wird. Es ist natürlich immer ein bisschen die Frage, wie sieht es mit Endgame aus? Und das, was die Entwicklerinnen und Entwickler dazu sagen, aktuell ist, wir werden Endgame haben. Ja, wie sieht das aus? Ja, wir werden euch sagen, wie das aussieht. Also es wird wohl nicht seasonal-basiert sein. Und deshalb glaube ich, dass Titan Quest 2 ein Game ist, wenn man das kauft, 1, 2 Runs durchmacht, Spaß damit hat, dass man da eine super Zeit haben kann. Aber ich persönlich glaube jetzt nicht, dass das ein Game mit einem Wiederspielwert in Bezug auf Seasons hat, wie das jetzt bei einem D4 PoE oder Last of Pop der Fall ist.
Aber meint ihr denn, weil das sprichst du jetzt mal was Spannendes an, Seasons, wie sieht das denn aus? Meint ihr ein Action-RPG, das jetzt heute rauskommt, um richtig erfolgreich zu sein, braucht es unbedingt Seasons? Braucht es Live-Service? Oder, und wenn ja, wie muss der dann aussehen? Du sagst ja.
Ja, ich sag ja, und zwar ganz einfach. Es gab ja auch so ein Spiel wie Undecember, das war ganz gut, dass es rauskam, hat sich gegen das Season-Thema entschieden, ist einfach gestorben, haben nachgebatcht, haben jetzt auch Seasons. Hm. Also im ARPG, ich glaube, es geht ohne dem Season-Modell nicht. Weil nämlich auch sowas ist, nehmen wir an, Maurice macht irgendwas wie Anno spielen. Und dann spiele ich Diablo und sage, Maurice, lass uns zusammen spielen. Ich habe einen Charakter, der mit einer Taste alles tötet. Und Maurice sagt, ja, ich bin Level 1. Lass uns 2 Wochen warten, wenn eine neue Season kommt, dann sind wir beide frisch, und starten wir gemeinsam rein und können das neu entdecken. Also ich glaube, das bietet immer wieder diesen Punkt, wo man wieder einsteigen kann. Weil es ist auch immer, wenn wer aus der Community fragt, wann soll ich anfangen, warte bis zur Season. Dann gibt es wieder eine frische Wirtschaft, du kriegst deine Items wieder und. Also ich denke, dass ARPG ohne Season-Modell nicht funktioniert.
Okay.
Ich glaube, man muss so ein bisschen gucken, was genau der Anspruch des Spiels auch ist, weil manche Spiele wollen ja gar nicht ewig gespielt werden. Die wollen sich einmal gut verkaufen, vielleicht noch ein Add-on gut verkaufen und dann ist das ja ein kleines deutsches, also mittelgroßes deutsches Team so. Die haben, glaube ich, gar nicht unbedingt diese Ambition, so wie Blizzard. Wir haben unseren 10-Jahres-Plan, dieses Spiel endlos zu betreiben. Und ich glaube, man kann auch, ja, es ist legitim für einen Spielentwickler, wenn die Ambitionen ein bisschen kleiner gesteckt sind. Ich glaube aber, ihr habt recht. Ich bin gar nicht so der riesigste Fan von Season, aber die konventionelle Weisheit gibt auch einfach recht. Mhm. Ihr seid ja auch die Zielgruppe für sowas. Wenn sie den Anspruch haben, wir wollen, dass Titan Quest 2 noch auf Jahre regelmäßig gespielt wird, dann werden sie irgendwas in die Richtung wahrscheinlich schon brauchen. Mhm. Auch damit es immer wieder Aufmerksamkeit bekommt und jeder neue Patch, okay, jetzt starten auch wieder Streamer rein, YouTuber starten rein und so weiter und so fort.
Ja, und du hast ja auch die Möglichkeit, was dein System mal gut zu ändern. Weil es wird ja meistens so gemacht, sie versuchen in der Season was ganz Neues und wenn es richtig gut ankommt, übernehmen wir das ins Kernspiel.
Ja.
Also Seasons sind ja nur Beta-Tests, wenn man da ganz genau das so nimmt. Also.
Ja.
Und deswegen denke ich mir, ohne dem wird es halt schwierig.
Ich glaube aber auch, weil du es angesprochen hast, ich mag es sehr gerne, vorweg geschickt. Also ich fand Titan Quest 2 auch sehr cool. Ich glaube, da sind Dinge in der Entwicklung irgendwie schiefgelaufen. Weil wenn man sich überlegt, das Ding sollte eigentlich ja schon, also Release-Termin war ja Winter. Und wir gingen, also Winter kann auch noch Februar sein. Aber irgendwie, okay, wir dachten eigentlich vielleicht schon letztes Jahr. Dann geht das vorbei, Februar, immer noch kaum Kommunikation. Und dann kommt jetzt per Shadow Drop ein erster Akt raus, der vergleichsweise kurz ist, wo man sich, okay, wollte dieses Spiel eigentlich schon fertig sein?
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob sie damals schon gesagt haben, der Winter wird auch Early Access, aber da sind offenbar Dinge irgendwie nicht so gelaufen wie geplant und möglicherweise, und wir wissen ja auch im Hintergrund, da sitzt Embracer, die haben finanzielle Schwierigkeiten schon eine ganze Weile. Ich habe das Gefühl, das war so ein bisschen auch, okay, jetzt, wir müssen jetzt mal was auf den Markt bringen, wir müssen was verkaufen.
Ja, wir brauchen
kann
Geld.
Kann ich mir vorstellen. Das meine ich gar nicht als Vorwurf, weil was sie ja zum Glück nicht gemacht haben ist, sie haben nichts Schlechtes auf den Markt geworfen. Sie haben was Gutes auf den Markt geworfen, was Leuten sehr gut gefällt, was sich jetzt auch gut verkauft hat, was vielleicht nicht ganz so viel bietet, dass Leute lange dranbleiben. Also ich bin, weil du verlierst wahrscheinlich recht schnell Momentum. Weil man hat das echt schnell durchgespielt und dann wird auch nicht mehr viel drüber geredet.
Mhm.
Aber das Spiel war gut, das Fundament ist da, kannst du viel drauf aufbauen. Bisschen schade fand ich, wie wenig Meisterschaften es gab. Also 4. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt haben.
Ja, wenig Tiefe einfach.
Ja, wie viel im Laufe des Early Access noch dazukommen sollen. Aber es waren nicht so viel, wie ich gerne hätte. Mhm. Und ich glaube, das Spiel wird richtig glänzen, wenn du irgendwann mal, wie Scrim Dawn inzwischen auch hat, irgendwie 10, 12 Meisterschaften hast. Und richtig endlos Kombinationen. Und auch sehr unterschiedlich. Weil aktuell ist, okay, Erdmagier, Blitzmagier, ja, ist cool, aber ist jetzt nicht die Welt. Ich will Necromancer, Summons hier, Magier da, ne, und so weiter und so fort. Ganz viel Verschiedenes. Ich glaube, dann wird das richtig glänzen können. Und dann vielleicht sogar auch potenziell ohne Season noch ein bisschen Wiederspielwert haben, weil du so viele Klassen kombinieren kannst, Leute Bock drauf haben, um wieder zurückzukommen. Aber da ist es noch nicht. Und da wird es auch noch eine ganze Weile nicht sein. Aber ich finde es cool. Ich finde es auch schön, dass sie nicht alles mitmachen, was die aktuellen Trends sind.
Das ist gut,
Und ich glaube, vielleicht ist es auch schlau, weil Willst du nochmal in die Season-Tretmühle jetzt als kleines deutsches Team antreten gegen PoE 2, Last Epoch und Diablo 4? Oder ist es vielleicht auch schlau zu sagen, okay, ihr seid die Hack-and-Slay-Fans, die darauf keinen Bock haben. Mhm. Wir wissen, ihr seid nicht so viele, aber es gibt euch auch. Mhm. Und bei uns werdet ihr fündig, bei den anderen nicht. Spielt doch mal unser Spiel. Ich glaube, das kann auch schlau sein.
Ich meine, Grimdawn hat es als Erbe von Titan Quest 1 wirklich gezeigt. Ja, bring dein Hauptspiel. Ich glaube, 3 oder 4 DLCs, also Add-ons, sind bereits erschienen. Nächstes Jahr kommt, glaube ich, wieder ein neues Add-on.
Ja.
Also auch das kann funktionieren. Ja. Also,
es ist, glaube ich, immer so ein bisschen, was musst du finanzieren? Mhm. Musst du ein kleines deutsches Studio finanzieren? Oder musst du das Blizzard-Diablo-Team finanzieren? Ne, das ist ja. Was musst du erreichen?
Ja, das Hauptproblem ist da auch eben, wenn du so ein deutsches Team hast und dann hast du sowas Unangenehmes wie Arbeitsschutzgesetze, dann kannst du die nicht gleich raushauen am Montag. Ne, das ist bei Blizzard halt einfacher mit einem amerikanischen Konzern, weil dann ist halt mal schnell, oh, es läuft nicht, ihr backt zusammen. Also,
Mal gucken, wie es weitergeht mit dem Genre, mit einzelnen Vertretern bei Diablo 4. Da ist jetzt auch noch der Rod Ferguson auch noch gegangen.
Der ist jetzt übrigens bei Bioshock, wo das Drittel des Teams gefeuert wurde.
Auch Fun Fact.
Und er soll das jetzt retten.
Der regelt aufregend. Das. Hat er bei Diablo 4 auch geregelt. Er ist der Shipmaster.
Aufregend. Also das Thema hätten wir jetzt noch stundenlang weiter diskutieren können. Aber vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier mit uns drüber zu reden. Schön, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank.
Vielen lieben Dank.
Wir kommen mal klatschen.
Danke an euch alle auch.